Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Aktuelle Gerichtsentscheidungen und wichtige Gesetzesänderungen stellen Personalverantwortliche immer wieder vor neue Herausforderungen. Handwerkliche Fehler sind teuer und vermeidbar. Sie müssen daher die aktuellen Entwicklungen im Auge behalten. In unserem Online-Seminar Update Rechtsprechung Arbeitsrecht verschaffen Ihnen die Referenten hierzu einen Überblick, geben Handlungsempfehlungen sowie Tipps zur Vertiefung. Diese werden Ihnen anschaulich und mit zahlreichen Praxisbeispielen kompetent vermittelt. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen heute sprechen, ich würde sagen, heute schon einmal über die Betriebsratswahlen 2026 sprechen. Und warum das eine gute Idee ist, das werden Sie auch gleich erfahren. In knapp einem Jahr finden ja die turnusmäßigen Betriebsratswahlen statt. Arbeitgeber sollten sich aber bereits jetzt Gedanken über den Ablauf, die Rahmenbedingungen und vielleicht auch die Handlungsmöglichkeiten machen, um dann im Bedarfsfall rechtzeitig reagieren und das Verfahren begleiten zu können. Lieber Dr. Lellay, wie ist denn zunächst einmal der Betriebsbegriff definiert? In welchen Betrieben kommt es überhaupt zur Wahl?
Ich stimme Ihnen völlig zu, Herr Krabel. Es ist überhaupt nicht zu früh, sich mit der Betriebsratswahl 2026 zu beschäftigen. Manche sagen sogar, es ist zu spät. Gerade habe ich noch mal von jemandem aus dem Personalbereich gehört, das ist so ein bisschen Karlauer fast, aber der sagte dann, wer zu spät kommt, den bestraft das Wahlergebnis, also der Betriebsratswahl. Es ist sicherlich ein Thema, was die Personalabteilung beschäftigen wird, nächstes Jahr spätestens. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen. Wie ist der Betriebsbegriff definiert? Also der Betrieb im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes. Und das ist ja Wahnsinn, dass dieser zentrale Begriff da eben nicht definiert ist. Der ist nach der ständigen Rechtsprechung eine organisatorische Einheit innerhalb, und es ist so ein bisschen altmodisch formuliert, Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen bestimmten arbeitstechnischen Zweck verfolgen. Das kann man dann auch nachlesen, nicht in der Definition, aber immerhin, dass es diesen Betrieb eben geben muss in § 1 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz. Und es kommt dann zur Wahl in den Betrieben, und das steht auch in den § 1 Absatz 1 BetriVG drin, wo 5 ständig wahlberechtigte Arbeitnehmer, von denen 3 wählbar sind, beschäftigt werden. Da werden Betriebsräte gewählt. Also ganz schön wenig an sich, muss man ja mal sagen.
Ne? Ja, das stimmt. Und wir schauen weiter ins Gesetz. Wie setzt sich denn der Betriebsrat zusammen? Wie hoch ist die Anzahl der Mitglieder?
Ich muss sagen, ich bin ja ein ziemlicher Fan des Betriebsverfassungsgesetzes, weil ich finde, das ist ein gut gemachtes Gesetz. Das ist nämlich auch gut strukturiert. Man muss jetzt einfach nur weiter runter scrollen. Wenn man das zum Beispiel am Bildschirm vor sich hat, dann kommt man zum Paragraphen 5 und da steht das nämlich drin, da ist eine Staffelung vorgesehen nach der Zahl der Wahlberechtigten, also zum Beispiel 5 bis 20 Wahlberechtigte hat der Betriebsrat dann eine Person. Da wurde ich mal belehrt von einer Arbeitsrichterin und das stimmt auch. Herr Lellay, das ist ja gar kein Betriebsrat, das ist dann ein Betriebsobmann oder eine Betriebsobfrau. Stimmt ja auch, eine Person kann ja kein Betriebsrat sein. Hat aber die gleiche Funktion und das Ganze geht dann eben weiter. Ab 21 Beschäftigten ist es 3 Mitglieder und so weiter und so weiter, kann ganz hoch gehen. Im Gesetz sind die Höchstzahlen angegeben, 35 Mitglieder, kann aber noch mehr sein, je nachdem, wie groß die Betriebe eben sind.
Ja, finden wir denn auch eine Antwort auf die folgende Frage im Gesetz, wenn wir scrollen oder blättern, je nachdem, was uns lieber ist. Wer ist denn wahlberechtigt?
Ja, also ich sage, das Gesetz hält Wort und man kann das machen, nämlich einfach runterscrollen und dann kommt man zum § 7 Betriebsverfassungsgesetz und da steht das drin. Da ist nämlich die Wahlberechtigung geregelt. Hat sich ein bisschen was geändert in der letzten Novelle, da ist das Wahlalter ja nochmal runtergesetzt worden, jetzt sind das 16 Jahre, also interessant, weniger, also jünger die Menschen, die Betriebsräte wählen dürfen in Deutschland, als zum Beispiel die teilnehmen dürfen an politischen Wahlen, nicht Landtagswahlen oder Bundestagswahlen und ein spezieller Bereich, der in der Praxis aber eine große Rolle spielt, die Leiharbeitnehmer im Betrieb, die zählen eben auch mit, also die sind dazu zu rechnen, beziehungsweise die sind eben auch wahlberechtigt, wenn sie länger als 3 Monate im Betrieb eingesetzt werden.
Ja, und jetzt reden wir die ganze Zeit über die Wahl. Was passiert denn aber eigentlich vor der Wahl? Angesprochen soll hier sein der Wahlvorstand. Wer bestellt diesen und was sind konkret seine Aufgaben?
Ja, der gesetzliche Regelfall ist ja der, dass ein Betriebsrat schon besteht, also der die Wahl sozusagen schon einmal erfolgreich durchgeführt hat. Und der bestellt dann auch den Wahlvorstand. Das kann man nachlesen im § 16 Absatz 1 BetriVG. Und der Wahlvorstand, wie der Name schon sagt, ist nicht der Betriebsrat selber. Das ist teilweise dann personenidentisch, ist aber ein anderes Gremium, was sich nur, in Anführungszeichen, nur mit der Durchführung der Betriebsratswahl beschäftigt. Also der organisiert den ganzen Wahlprozess, Wahlausschreiben, Wählerlisten, Wahlunterlagen, Stimmauszählung, Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Alles das macht der Wahlvorstand.
Dann würde ich vorschlagen, machen wir mal einen ganz kurzen Ritt durch die Wahl selbst. Wie wird diese eigentlich durchgeführt? Wer trägt die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Ablauf?
Der ordnungsgemäße Ablauf, das ist der Wahlvorstand, das ist das zentrale Organ, hätte ich jetzt fast gesagt, kann man vielleicht aber auch sagen, vielleicht nicht ganz hundertprozentig rechtsdogmatisch richtig, aber die zentrale Stelle für die Betriebsratswahl ist der Wahlvorstand, der führt die Wahl ordnungsgemäß durch oder muss die ordnungsgemäß durchführen. Es ist so, dass man unterscheidet ganz grob zwischen dem sogenannten vereinfachten und dem normalen, in Anführungszeichen normalen Wahlverfahren. Das kann man nachlesen in Paragraphen 14a und dann 16 fortfolgende BetrVMG. Und wichtig ist eben, und ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal zu, Arbeitgeberin ist an der Betriebsratswahl eben nicht beteiligt. Nicht? Also das ist der einzige und alleinige Zuständigkeitsbereich des Wahlvorstandes und dann natürlich des Wahlvolks, in Anführungszeichen der Belegschaft, die den Betriebsrat dann wählt. Und das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Man muss es ganz offen sagen, es gibt nämlich auch eine Wahlordnung zum Betriebsverfassungsgesetz. Da ist das sehr genau, meiner Meinung nach auch sehr gut, aber sehr genau und sehr detailfreudig geregelt, wie also da die zum Beispiel Listen aufgestellt werden, wie dann der Wahlvorgang abläuft, wie ausgezählt wird, wie das Ergebnis bekannt gegeben wird und. Kann man alles nachlesen in der Wahlordnung zum Betriebsverfassungsgesetz.
Sie hatten zu Beginn schon von Neuerungen gesprochen, bezugnehmend auf das Wahlalter der Wahlberechtigten. Kann denn mittlerweile auch digital gewählt werden? Also das wäre quasi eine weitere Neuerung. Sind wir da irgendwie weitergekommen in den vergangenen Jahren?
Man muss ganz offen sagen, das ist eines der vielen unerfüllten Versprechen des Gesetzgebers. Oder vielleicht ist es auch ein bisschen jetzt von mir zu harsch gesagt, weil vielleicht war es auch gar kein richtiges Versprechen. Aber zumindest ist es immer wieder mal angesprochen worden und bisher nicht Gesetz geworden. Denn die Wahlordnung, und da ist es nämlich geregelt, spricht nur von der Stimmabgabe, der persönlichen Stimmabgabe. Das kennt man von anderen Wahlen aus. Da geht man hin und tut den Wahlzettel in den Stimmkasten rein oder die Box rein oder die schriftliche Stimmabgabe. Das entspricht dem im Politischen der Briefwahl. Das kann man nachlesen in Paragraphen 20 und 24 der Wahlordnung. Wohlgemerkt. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass es im Koalitionsvertrag unserer noch neuen Bundesregierung auch wieder Erwähnung findet. Da ist die Rede davon, dass die Betriebsratswahlen ja digital, flexibel und so weiter gestaltet werden sollen. Das heißt, das zielt in die Richtung der digitalen Betriebsratswahlen. Wie ich unsere bisherige arbeitsrechtliche Gesetzgebung kenne, wird das auf jeden Fall, lehne ich mich aus dem Fenster, zu spät kommen für die Betriebsratswahl 2026, aber vielleicht danach im nächsten Wahlzyklus kann man vielleicht damit rechnen, dass auch mal digital gewählt wird.
Dann haben wir noch etwas Hoffnung. Welche Pflichten hat denn der Arbeitgeber vor und nach der Wahl?
Das ist etwas, wo viele Arbeitgeber, zumindest dann, wenn sie sich nicht so gut mit Betriebsratswahlvorgängen auskennen, immer etwas hadern mit dem Gesetz, weil es doch einiges gibt, was man da an Informationen zur Verfügung stellen muss. Man muss sich allerdings auch darüber im Klaren sein, es sind immer die gleichen Informationen. Ja? Also alle 4 Jahre wieder sind es die gleichen Informationen, sage ich auch immer den Unternehmen, die wir beraten. Manchmal beschweren sich dann die Personalleiter bei mir, dann kommen die und sagen, ach Mensch, schon wieder kommt das und alle 4 Jahre. Ich sage, das ist aber letztendlich immer das Gleiche, denn es ist immer, geht es darum, die Wählerliste zu erstellen. Die muss natürlich aktuell sein und dann muss es auch Räume und Materialien und gegebenenfalls auch Arbeitszeit sein, damit der Wahlvorstand seinen Pflichten nachkommen kann. Und das ist alles die Aufgabe der Arbeitgeberin, die ja übrigens auch die Kosten der Betriebsratswahl zu tragen hat. Das kann man nachlesen in Paragraphen 20 BetrVG.
Ja, und wenn weiter Klassiker, der jedes oder alle 4 Jahre wiederkommt und insofern auch ein großes Problem letztlich darstellt, muss sich denn der Arbeitgeber strikt neutral verhalten? So ja zumindest die Annahme. Das stimmt so aber natürlich nicht ganz. Wo ist denn die Grenze zur unzulässigen Beeinflussung?
Absolut richtig. Hier interessanterweise denken viele Unternehmen, dass ihnen weniger erlaubt wäre, als es ist. Das BAG hat, die Entscheidung ist ein bisschen älter, aus 2017, aber immer noch aktuell, relativ aufsehenerregend seinerzeit geurteilt, dass Arbeitgeber sich auch kritisch zu Kandidaten, da gab es eine Kandidatin, nämlich sogar die Vorsitzende des Betriebsrates in diesem Fall, äußern durften. Das ging richtig zur Sache da in dem Fall. Da wurde sowas gesagt wie Verrat und also böse Dinge. Und da hat das Bundesarbeitsgericht sehr unternehmensfreundlich geurteilt und gesagt, naja, das ist eben die Meinungsfreiheit. Und ausdrücklich darf natürlich die Arbeitgeberin sich zu Kandidaten und Kandidatinnen äußern, denn auch die Arbeitgeberin hat eine Meinungsfreiheit und ihre Repräsentanten, also die Geschäftsführerin oder der Personalleiter und so weiter und so weiter, die dürfen eben nur nicht die Grenze überschreiten, wo die Wahl direkt beeinflusst wird. Ich habe letztlich, und das ist, finde ich, interessant, von einem Unternehmen gehört, die sich jetzt schon auf die Betriebsratswahl vorbereiten und die wollen einen Kandidatentalk durchführen im Rahmen einer Townhall für die Belegschaft und der soll geleitet werden, so ein bisschen Talkshow-mäßig, alle Kandidaten sitzen vorne, der soll geleitet werden von der Geschäftsführerin. Finde ich eine super Idee.
Klingt wahnsinnig spannend, klingt aber auch nach einem großen Unternehmen.
Ja, sehr großes Unternehmen, muss man sagen. Da sind schon einige hundert Leute beschäftigt, ja.
Da gibt es wahrscheinlich dann auch sehr viel Interesse dran. Was ist denn bei der unzulässigen Beeinflussung? Also gehen wir mal den Schritt weiter. Wir haben jetzt eine unzulässige Beeinflussung seitens eines Arbeitnehmers, also über den Arbeitgeber haben wir gerade gesprochen. Sollte ein Arbeitnehmer versuchen, unzulässig die Wahl beeinflussen, was passiert dann?
Das ist auch ein Fall, der in der Praxis immer wieder vorkommt, gerade so mit Aushängen im Betrieb. Man muss ganz offen sagen, da geht es manchmal mit den Leuten durch, so gerade im Wahlkampf. Die sind dann in einem Wahlkampffieber, was ja gar nicht so schlecht sein kann, aber manchmal überschreiten sie dann auch die Grenzen. Wir hatten auch immer wieder solche Fälle und das kann eben dann auch zur Anfechtung einer Betriebsratswahl führen, je nachdem, wie das ist. Also wir hatten zum Beispiel mal einen Fall, da wurden Kaffeespenden ausgelobt, ja, um bestimmte Listen einer Betriebsratswahl in einer Betriebsratswahl zu unterstützen durch Arbeitnehmer und das hat das Arbeitsgericht im Ergebnis die Wahl deswegen für anfechtbar und unwirksam erklärt.
Sie haben schon angedeutet, der Arbeitgeber trägt die Kosten der Wahl, so weit, so gut. Aber kann der Arbeitgeber diese, ja, die Aufwendung letztlich überprüfen?
Ja, im Ergebnis kann er das sicherlich, zumindest dann, wenn man ein gut aufgestelltes Unternehmen ist. Wie gesagt, Kosten der Wahl, die notwendigen Kosten, § 20 Absatz 2 BTVG steht es ja drin, Schulungen, Material, gegebenenfalls sogar eine Rechtsberatung. Man muss es eben immer so aus meiner Sicht aufziehen und so beraten wir, dass man in seinem Hause kennt, wie denn eine ordnungsgemäße, ohne Zwischenfälle laufende Betriebsratswahl abläuft. Und das kann man immer als Maßstab nennen oder anlegen und sagen, ist das so eingehalten oder sind die da über die Stränge geschlagen? Und wenn über die Stränge geschlagen wurde, dann hat das häufig auch irgendeine Kostenfolge. Und dann kann man eben darüber nachdenken, ob man da eventuell auch mal beim Geld kürzt.
Stichwort Schulungsanspruch. Die Betriebsratsmitglieder haben ja unstreitig einen Anspruch auf Schulung. Ist das gleichlaufend zum Wahlvorstand genauso zu sehen oder gibt es da Unterschiede?
Ja, es ist so, dass es keine richtigen Unterschiede gibt. Es gibt natürlich den Unterschied, dass ein gewähltes Betriebsratsmitglied etwas völlig anderes und auch einen völlig anderen Rechtsstatus hat als ein Mitglied des Wahlvorstandes. Allerdings, und das ergibt sich dann eben auch aus dem § 20 Absatz 3 BetrVG, die Kostenerstattung. Der Wahlvorstand hat auch einen Schulungsanspruch, denn er muss ja im Ergebnis seine Tätigkeit erfolgreich durchführen können. Also da ähnelt es etwas der Situation beim Betriebsrat, insbesondere natürlich dann, wenn wir es mit Wahlvorständen zu tun haben, die vielleicht das erste Mal in dem Amt tätig sind. Und dazu gibt es auch immer wieder Entscheidungen, die betonen und das sagen, ja, im Rahmen dieser Tätigkeit, die ja gesetzlich genau vorgegeben ist, des Wahlvorstandes, kann es eben auch zu Schulungsansprüchen kommen.
Wie sieht es denn im Bereich Kündigungsschutz aus? Also allseits bekannt, der Betriebsrat genießt Kündigungsschutz relativ weitreichend. Vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen. Wie sieht es dann aber auch bei dem Wahlvorstand aus?
Der Wahlvorstand ist da genauso abgesichert wie die Kandidaten und die anderen Beteiligten der Betriebsratswahl. Ich muss ganz offen sagen, da lehne ich mich auch wieder etwas aus dem Fenster. Ich finde teilweise die gesetzlichen Neuerungen, die es da ja auch gegeben hat, zuletzt etwas hysterisch, weil da ja fast unterstellt wird, der Arbeitgeberseite, dass man permanent darauf aus wäre, Wahlvorstände oder Bewerber von Betriebsratswahlen oder sonstige Beteiligte am Wahlverfahren möglichst rauszukündigen, sofort, wenn die nur die Hand heben. Und deswegen ist es ja auch so jetzt, dass in den Paragraphen 15 Kündigungsschutzgesetz interessanterweise, und zwar in den Absätzen 3a und 3b, dieser besondere Kündigungsschutz jetzt nochmal geregelt ist. Das sind ja die Einladungen zu der Wahlversammlung oder die Bestellung des Wahlvorstands oder sogar die Vorbereiter der Betriebsratswahl. Also alle haben jetzt diesen Kündigungsschutz. Und ich meine, klar, es gibt natürlich extreme Fälle, wo sowas eine Rolle spielt. Aber in der ganz, ganz, ganz überwiegenden Zahl der Betriebsratswahlen in Deutschland, da spielt das gar keine Rolle. Die werden nämlich ganz normal durchgeführt. Und manchmal hat man so das Gefühl, wenn man das Gesetz liest, der Regelfall ist an sich der, dass die Leute rausgekündigt werden, ja, wenn sie eine Betriebsratswahl machen. Und das stimmt einfach nicht.
Dann gehen wir trotzdem nochmal auf die Probleme ein, die da lauern können. Wenn man es jetzt so hört, dann denkt man, der Arbeitgeber ist sehr weit außen vor. Welche Rechtsschutzmöglichkeiten hat er denn aber zur Hand, wenn vor der Wahl irgendetwas schiefläuft aus seiner Sicht?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Arbeitsgerichte hier sehr, sehr zurückhaltend sind. Die Rechtsschutzmöglichkeit, die besteht, und die steht auch nicht nur theoretisch, aber es ist doch eine sehr hohe Hürde. Ich kann als Arbeitgeberin versuchen, beim Arbeitsgericht eine anlaufende Betriebsratswahl, also eine Betriebsratswahl, die noch gar nicht stattgefunden hat, zu verbieten. Das ist etwas, was wie gesagt von den Arbeitsgerichten sehr streng geprüft wird. Das kann zum Beispiel so etwas sein, wo völlig verkannt wird der Betriebsbegriff, nicht? Also wo klar ist, dass in dieser Organisationseinheit kein Betriebsrat gewählt werden kann, weil da zum Beispiel nur zwei Leute arbeiten oder sowas in der Art, nicht? Oder wir hatten mal einen Fall, das war abstrus, aber war tatsächlich so, da haben die sich vertan, da wollten die nach dem BetriVG eine Wahl durchführen, das spielte aber im öffentlichen Bereich und die hätten es nach Personalvertretungsgesetz machen müssen. Das war offensichtlich. Wahl wurde auch abgeblasen. Aber an diesen extremen Beispielen sieht man nur, dass die Gerichte da sehr, sehr zurückhaltend sind. Ja, theoretisch, auch praktisch, in wirklichen Ausnahmefällen kann die Arbeitgeberin die Wahl verbieten lassen, die laufende Wahl. Aber das sind, wie gesagt, wirkliche Ausnahmefälle.
Ja, vielleicht hat ein wenig mehr Relevanz das Nachwahlverhalten beziehungsweise das, was dann während der Wahl passiert ist. Welche Möglichkeiten hat denn der Arbeitgeber nach der Wahl?
Ja, nach der Wahl ist es wesentlich, sag ich mal, lockerer, in Anführungszeichen. Natürlich nicht locker in dem Sinne, dass es einfach ist. Aber die Wahl kann angefochten werden, und zwar 2 Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Das steht drin in dem Paragraphen 19 Absatz 2 BetriVG. Verstöße gegen wesentliche Wahlvorschriften sind das dann zum Beispiel. Und eine Beeinflussung des Wahlergebnisses wird auch gefordert von der Rechtsprechung. Also das heißt, nicht jeder Fehler führt tatsächlich dann auch zur Anfechtung oder zur erfolgreichen Anfechtung der Wahl. Aber man muss sagen, und das werden wir auch wieder erleben im Nachgang der Betriebsratswahl 2026, nicht wenige Betriebsratswahlen werden ordnungsgemäß nicht durchgeführt und werden erfolgreich angefochten. Die Frage, und das ist jetzt eine taktische Frage, ob man sowas als Arbeitgeberin machen möchte, denn diese Anfechtungsverfahren, die dauern fast so lange wie die Wahlperiode. Wenn die durch 3 Instanzen laufen, dann sind das 2 bis 3 Jahre, ist fast schon wieder die nächste Wahl fällig. Also das sollte man sich im Ergebnis immer gut überlegen aus Unternehmenssicht.
Oder schließt sich noch eine Frage an, was passiert denn mit den Dingen, die der Betriebsrat dann unterschreibt? Der ist ja gewählt, der Arbeitgeber hat angefochten und am Ende stellt sich tatsächlich heraus, dass dieser Betriebsrat nicht rechtmäßig im Amt war.
Ja, das ist immer nur mit sofortiger Wirkung, also nicht rückwirkend, außer dann, wenn die Wahl nichtig war. Das gibt's auch. Das sind aber dann die Ausnahmefälle der Ausnahmefällen. Gibt's also wirklich alle Jubeljahre nur einmal. Ansonsten ist es eben nicht rückwirkend, weil sonst müsste ich mich auch als Unternehmen immer fragen, ob ich das mache, weil dann habe ich einen Betriebsrat und wenn ich den erfolgreich anfechte, dann habe ich gleichzeitig alle die Vereinbarungen, die ich mit dem schließe, selber unwirksam gemacht. Also das passiert Gott sei Dank in dem Sinne nicht, aber trotzdem sollte man sich das aus meiner Sicht immer gut überlegen als Unternehmen, ob man wirklich anfechtet.
Und vor allem sollte man sich sehr gut anschauen, wie die Betriebsratswahl abzulaufen hat, beziehungsweise was man als Arbeitgeber zu tun hat, auch schon jetzt für 2026. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lellay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.